Heute Morgen herzliches Willkommen an alle, die jetzt heute hier bei unserer Freien Evangelischen Gemeinde zum Gottesdienst zusammengekommen sind. Ganz herzlich willkommen, mein Name ist Jörg Dittmann und ich werde Sie durch den Gottesdienst begleiten. Ich möchte Sie dazu einladen, zu schmecken und zu sehen, wie freundlich unser Herr ist. Öffnen Sie heute Morgen wirklich zu diesem Gottesdienst Ihre Herzen und hören Sie und empfinden Sie mit all Ihren Sinnen, dass Gott und wie Gott zu Ihnen sprechen möchte. Das ist möglich. Und ich freue mich ganz besonders, und ich bitte dazu, die Gemeinde aufzustehen, Sie willkommen zu heißen, herzlich willkommen zu heißen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Erhebe deine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt deine Hilfe? Deine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht fallen lässt das Werk seiner Hände. Er lässt deinen Fuß nicht wanken. Er, der dich behütet, schlummert nicht. Der Herr ist dein Hüter. Der Herr gibt dir Schatten. Er steht dir zur Seite. Wir wollen diesen Herrn, diesen ewigen Gott anbeten, indem wir das Lied singen, was hinter mir jetzt erscheint. Er sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Ich lese uns den Wochenspruch aus 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ja, das hat Petrus gesagt vor 2000 Jahren. Wir sollen alle unsere Sorgen auf Jesus werfen. 1000 Jahre vorher wurde ein Gebet gesprochen zu demselben Gott. Und dazu lese ich Psalm 130. Zu dir können wir kommen, erbarmender Gott. Aus der Tiefe unserer Not und unserer Schuld. Zu dir können wir kommen und müssen uns nicht verstecken. Verhärtungen lösen sich in deiner Nähe und Finsternis wird hell in deinem Licht. So sehnen wir uns nach deinem vergebenden Wort. Lass dein Erbarmen über uns aufgehen, um Jesus Christus willen. 2000 Jahre nach Petrus, 3000 Jahre nach dem Psalmbeter, stehen wir hier und beten zu demselben Gott. Lasst uns beten. Treuer Gott, du sorgst für alle deine Geschöpfe. Dir vertrauen wir uns an und bitten, reiße uns los von dem, was uns schadet, und leite uns immer wieder zur Heilung. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Beschützender Gott aller, die auf dich hoffen, wir bitten dich, mach uns frei von der Sorge um unsere Zukunft. Lass uns auf dich schauen und uns alle Zeit auf deine Güte verlassen, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Verlässlicher Gott, du sorgst mehr für uns als für die Blumen auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel. Wir bitten dich um die Sorglosigkeit, die dir vertraut. Denn du bist unser Helfer alle Zeit. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir sammeln jetzt die Kollekte, die für unsere Gemeinde bestimmt ist. Und im Anschluss daran singen wir das Gemeindelied »Wer nur den lieben Gott lässt walten und hofft auf ihn alle Zeit«. komme jetzt zu den Abkündigungen. Und ich bitte als erstes mal Gerd Meichel nach vorne, der uns etwas zu den aktuellen Entwicklungen Stein im Norden sagen will.
Guten Morgen der Gemeinde. Und ich bitte alle, die mit dem Stern im Norden regelmäßig oder unregelmäßig verbunden sind, hier auf die Bühne zu mir. Und derweil sie kommen, und es werden einige sein, also Sänger, Köche, Internetstrategen und so weiter, alle herzlich gern willkommen. Und ich dachte, Horst gehört auch dazu. Wie bitte? Keine Besucher, nur die Mitwirkenden. Und ihr seht hier eine ganze Reihe von Leuten, die ehrenamtlich, hauptamtlich, singend, tanzend, kochend, internetmäßig und so weiter für den Stern im Norden mit seit Jahren tätig sind. Und als erstes möchte ich der Gemeinde danken für die Unterstützung, die die Gemeindeleitung uns auch gegeben hat. Wir sind seit 5 Jahren tätig. Zweitens auch dafür, dass in der nächsten Woche für uns gesammelt wird. Und drittens wollte ich das Wort der Susanne geben, die Sozialpädagogik verantwortet im Stern im Norden.
Ja, Stern im Norden, Licht im Dunkelheit sein. Wir sind in der Nordstadt und wir sind eine Einrichtung für Kinder, Jugend und Familie. Der Kindertreff, der findet jeden Tag statt für Kinder von 6 bis 11 Jahren. Dann gibt es noch den Mütterbereich oder eher gesagt den Elter-Kind-Bereich. Da können Eltern mit ihren Kindern hinkommen, auch ja, fast jeden Tag, und dort können die Eltern mit ihren Kindern von 0 bis 5 Jahren hinkommen, und dann haben wir auch den Teenager-Bereich. Da können die Kinder oder die Teenager hinkommen von 11 bis 14 Jahren. Das findet auch jeden Tag eine Veranstaltung statt. Wir haben letztens irgendwann mal gezählt, wir haben ja auch einen Kooperationspartner, noch die TO, und wir haben in einer Woche über 700 Gäste gezählt. Also wir sind wirklich gut besucht und es wächst irgendwie immer mehr. Und ein ganz zentrales Thema bei uns ist das Mittagessen, weil einfach wir merken, wenn die Kinder von der Schule kommen, die brauchen erstmal ein warmes Mittagessen. Und deswegen gebe ich immer das Mikrofon an die Ulrike weiter, also die Uli, die ist nämlich unsere hauswirtschaftliche Leitung.
Ja, genau, jeden Nachmittag, so eigentlich ist es ein Nachmittagsessen, wenn die Kinder so bei uns alle versammelt sind, gibt es ein frisch gekochtes Essen, so 25 Kinder kommen da täglich und die werden dann versorgt. Man sieht hier ein paar Bilder dazu. Es gibt auch ehrenamtliche Leute, die uns beim Kochen helfen. Alleine würde ich das ja gar nicht schaffen. Und wir danken einfach auch für das, was diese Woche oder auch nächste Woche noch beim Erntedankfest zusammenkommt. Vielen Dank für alle Spenden, die Sie für uns geben und das möglich machen.
Die Liebe Jesu weitergeben ist unsere Aufgabe. Dafür danken wir euch allen, die ihr mitwirkt. Dafür danken wir der Gemeinde, die dabei hilft. Und wir hoffen auf noch viel, viel mehr Zuspruch und Helfende, denn der Dortmunder Norden braucht es. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Das ist auf jeden Fall eine ganz tolle Arbeit, wo so viele Menschen erreicht werden, auch merken, wie die Liebe Gottes wirkt. Ja, das wurde gerade schon kurz erwähnt, und zwar ist ja am 5. Oktober nächste Woche das Erntedankfest, was wir auch hier in unserer Gemeinde feiern werden. Und üblicherweise ist es ja so, dass Lebensmittelspenden, also bei uns in der Gemeinde ist es so, dass Lebensmittelspenden gesammelt werden. Bis vor ein paar Jahren gingen die Lebensmittelspenden immer an die Heilsarmee. Jetzt sammeln wir Lebensmittelspenden hier für den Stern im Norden. Und dazu möchte ich jetzt nun einfach auffordern, dass Sie die Lebensmittel, haltbare Lebensmittel, nächste Woche Sonntag mitbringen. Sie können auch unter der Woche Lebensmittelspenden abgeben, falls Sie nicht da sind am nächsten Sonntag. Ja, und welche Lebensmittel das sein sollen, gibt es auf Flyern, die müssten am Infotisch und sonst wo auch noch ausliegen. Jedenfalls ist das meine Information. Ich bin mir nicht ganz sicher jetzt. Aber sie müssten auslegen. Jo. Also auch unter der Woche bringen, bringt fleißig. Stein im Norden kann es gebrauchen. Ja, aufmerksam machen möchte ich auch jetzt auf eine Kollektensammlung. Und zwar ist die Kollektensammlung am nächsten Sonntag gedacht für unseren Bund Freie Evangelischer Gemeinden. ja, was ist der Bund freievangelischer Gemeinden? Der Bund besteht aus verschiedenen freievangelischen Gemeinden, ganz klar. Und die haben natürlich alle gemeinsame Probleme, gemeinsame Aufgaben. Und es macht Sinn, bestimmte Aufgaben unter einem Dach vereint zu erledigen. Und dieses Dach ist letztlich der Bund, Bund freievangelischer Gemeinden. Und da werden zum Beispiel unter diesem Dach oder von dem Bund freievangelischer Gemeinden, das ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes, werden Rechtsfragen geklärt, wird auch Öffentlichkeitsarbeit gemacht, die Vertretung in der Öffentlichkeit wird durchgeführt. Es ist ein theologisches Dach. Es wird zum Beispiel die Ausbildung von Pastoren organisiert, die Bezahlung von Pastoren und so weiter und so weiter. Und dafür möchte ich ganz besonders bitten, dass die Spenden nächste Woche reichhaltig für den Bund ausfallen. Und dafür bedanke ich mich an dieser Stelle schon ganz herzlich. Das war mir wichtig, jetzt das sozusagen. Ja, Halbzeit ist am 4. Oktober, Halbzeit, eine Veranstaltung. Was heißt das? Dort treffen sich alle Menschen, die denken, sie hätten die Hälfte des Lebens hinter sich gelassen. Und die andere Hälfte liegt natürlich noch bevor. Auf gut Deutsch gesagt, das sind die 50-Jährigen aufwärts. Ja, aber die haben auch noch was vor. Je older, desto toller, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Wer das wissen will, was ich damit meine, kann mich nachher fragen. Alle ab 50, okay. Am 4. Oktober haben die etwas vor. Eine ganz interessante Geschichte, und zwar ein Besuch bei der alten Synagoge in Essen. Nicht bei, sondern in die alte Synagoge geht es natürlich. Mit dem anschließenden Abendessen. Ja, und dazu sind allerdings dann auch Anmeldungen notwendig. Und die Anmeldungen gehen an den Stefan von Dewitz. Am besten per Mail. Ich glaube, er ist heute Morgen nicht da. Anmeldung an Stefan von Dewitz. Ja. Ansonsten verweise ich auf die Zettel, die verteilt worden sind am Eingang. Das sind noch weitere Veranstaltungen. Das soll an Ankündigung dann reichen. Ich komme jetzt zu unserem Gottesdienstthema und zu dem Inhalt letztlich dessen, was wir heute in der Predigt hören. Und ich lese uns beginnend und einladend dazu einen Vers, nur einen Vers aus Offenbarung 3, Vers 20. Jesus Christus spricht: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ein ganz, ganz bekannter Vers. Und dieser Vers weist darauf hin, dass da jemand rein will. Jesus Christus will in ihre Wohnung, ganz persönlich. Und ich sage, wenn Sie die Realität Gottes und seines Wortes, die Realität seines Friedens, seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit erleben wollen, dann müssen Sie die Tür aufmachen. Sonst geht das nicht. Laden Sie Jesus in Ihr Leben ein. Hören Sie auf ihn. Und das gehört auch dazu, seien Sie gehorsam. Wobei das uns allen naturgemäß sehr schwer fällt. Wir werden immer wieder fallen und immer wieder auf seine Hilfe und Vergebung angewiesen sein. Bleiben Sie dran, suchen Sie die Nähe Gottes, laden Sie jeden Tag von neuem Jesus in Ihr Leben ein. Und wenn Sie das tun, dann kann ich es Ihnen versprechen und Gott verspricht es Ihnen, werden Sie wahre Wunder erleben. Und dieses Erleben Gottes, dieses Einlassen von Jesus in ihr Haus, ist Voraussetzung dafür, dass der Glaube sie bewegt. Das ist ja unser Jahresthema. Das ist auch Voraussetzung dafür, einladend zu glauben. Das ist das Thema in diesem Quartal. Und es ist Voraussetzung dafür, darüber zu erzählen. Das ist das heutige Thema, und Arne Völkel wird anhand eines Beispiels aus der Apostelgeschichte, das ich jetzt gleich einmal lese, aufzeigen, wie zum Glauben eingeladen werden kann, indem man ganz einfach seine Erfahrung mit Gott weitergibt. Ich lese uns den Predigttext aus Apostelgeschichte 26, 4 bis 11. Das ist eine Situation, eine unangenehme Situation zunächst mal, in der Paulus steht. Er steht nämlich vor dem König Agrippa und muss sich verteidigen. Und er sagt: Agrippa, bitte hör mir geduldig zu. Alle Juden kennen meinen Lebenslauf. Denn ich lebte seit meiner Jugend unter meinem Volk und in Jerusalem. Alle können bezeugen, dass ich schon immer zur strengsten Richtung unseres Glaubens gehört habe, zu den Pharisäern. Nun stehe ich vor Gericht, weil ich fest auf die Zusage vertraue, die Gott unseren Vorfahren gegeben hat. Die 12 Stämme Israels dienen Gott Tag und Nacht in der Hoffnung, endlich die Erfüllung dieser Zusage zu erleben. Und ich, König Agrippa, werde um derselben Hoffnungen willen ausgerechnet von Juden angegriffen und angeklagt. Warum wollte der Juden es denn nicht glauben, dass Gott tatsächlich einen Toten auferweckt hat? Ich hatte zu Beginn allerdings auch gemeint, ich müsste dem Bekenntnis zum Namen Jesu aus Nazareth mit Gewalt entgegentreten. Das habe ich in Jerusalem auch getan. Ausgestattet mit Vollmachten der führenden Priester brachte ich viele Christen ins Gefängnis und gab meine Stimme gegen sie ab, wenn sie zum Tod verurteilt wurden. In allen Synagogen habe ich immer wieder versucht, sie durch Auspeitschen dahin zu bringen, dass sie ihren Glauben verleugnen. Mein Hass war so groß, dass ich sie sogar noch über die Grenzen des Landes hinaus verfolgen wollte. In dieser Absicht reiste ich im Auftrag der führenden Priester und mit ihrer Vollmacht nach Damaskus. Auf dem Weg dorthin, mein König, umstrahlte mich und meine Begleiter mitten am Tag ein Licht vom Himmel, heller als die Sonne. Wir stürzten alle zu Boden und ich hörte eine Stimme auf Hebräisch rufen: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es ist sinnlos, dass du gegen mich ankämpfst. Wer bist du, Herr? Fragte ich. Und der Herr sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh nun auf, denn ich bin dir erschienen, um dich in meinen Dienst zu nehmen. Du sollst weitersagen, was du heute gesehen hast und was ich dir noch zeigen werde. Ich sende dich zu Juden wie Nichtjuden und werde dich vor ihnen schützen. Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie aus der Finsternis ins Licht kommen, aus der Gewalt des Satans zu Gott. Denn wenn sie mir vertrauen, wird ihnen ihre Schuld vergeben und sie erhalten ihren Platz unter denen, die Gott erwählt hat. Ich habe mich, König Agrippa, dem nicht widersetzt, was diese Erscheinung vom Himmel mir befohlen hatte. Zuerst in Damaskus, Jerusalem, Judäa und bei den nichtjüdischen Völkern rief ich die Menschen dazu auf, sie sollten umkehren, sich Gott zuwenden und das durch entsprechende Taten zeigen. Einzig deswegen haben mich die Juden im Tempel ergriffen und zu töten versucht. Aber bis heute hat Gott mir geholfen und so stehe ich als ein Zeuge vor den Menschen, den Mächtigen und den Geringen. Ich verkündige nichts anderes, als was die Propheten und Mose vorausgesagt haben. Der versprochene Retter, sagten sie, muss leiden und sterben und wird als der Erste unter allen Toten auferstehen, um den Juden wie den Nichtjuden das rettende Licht zu bringen.
Hey Süße, was geht ab?
Wie? Ist bei mir ein Knopf los, der gleich abfällt?
Hä? Ich meine doch nur, wie es dir geht.
Ach so. Also, ich habe heute Abend unter der Verkündigung des Wortes Gottes eine tiefe Salbung empfangen.
Hä? Ich verstehe keine Klicke von deinem Genunze.
Von meinem was?
Na, deinem Genunze. Sowas ähnliches wie Geschnörkel.
Ach so. Ich komme gerade von meiner Bibelstunde.
Mensch, Alter.
Ganz genau. Wir haben vor dem Altar des Herrn gebetet.
Ich mach gleich einen Abpfiff. Du bist eine Betschwester?
Ja. Also, ich suche Zuflucht in Jesus Christus. Und es ist für mich immer wieder eine köstliche und gesegnete Sache, Christum und seine Allmacht zu erforschen und ihm zu begegnen. Es ist köstlich für mein Herz und gesegnet für mein Leben hienieden.
Was bist du denn für eine Nullchecke?
Also, mir scheint, dein Wandel ist nicht ganz auf dem Boden der Wahrheit. Ich möchte dich jetzt mal mit großem Ernst fragen, was das für seltsame Worte sind, die mir hier durch deinen Mund zuteil werden.
Seltsame Worte? Du bist doch hier die Querschnalle, die eine Müllzwicke nach der anderen rauspowert. Sag mal, wie viele Pinne hast du eigentlich schon auf deiner Lutsche?
Wie bitte?
Na, wie alt bist du?
Wieso?
Ja, du hast doch noch keine 50 Pinne auf deiner Lutsche, oder?
Hä?
Das heißt, du bist doch noch keine 50 Jahre alt, oder?
Ach, nein, nein. Ich wandle seit 25 Jahren auf dieser Welt.
Mir frödelt gleich der Frödel aus der Moppe. Auf dieser Welt wandeln? Du bist jung. Dann musst du doch auch so reden.
Wozu bedarf es so einer Sprache?
Ja, ist doch klar. Dann haben die Erwachsenen null Peilung.
Wie?
Ja, dann verstehen die Erwachsenen uns Terrorkrümmel nicht.
Ach, die Erwachsenen, die verstehen uns doch sowieso nicht.
Wow, oberkorrekt, ungelogen. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Sag mal, wie ist das eigentlich so mit deiner Crew? Geht da so voll fett der Groove ab? Oder chillt ihr da bloß? Ist es so eine Sekte mit Geheimsprache oder warum laberst du mir so viele Koteletts ans Ohr?
Nein, nein, nein. Jetzt missverstehst du mich total. Wir sind doch keine Sekte. Wir möchten lediglich allzeit Zeugnis geben von Christum und seiner Allmacht für uns Mitmenschen.
Auf Deutsch?
Ja. Wir wollen anderen Menschen von unserer Erfahrung mit Gott erzählen.
Ach so. Ja, aber so versteht dich doch keiner.
Ehrlich gesagt, also die, wie wurde sie genannt, Schnepfe? Also die fromme Person, die habe ich doch weitaus besser verstanden als die andere. Und insofern weiß man auch schon wieder, wie der Arne Völke sozialisiert ist, wie der so tickt und hoffentlich nicht, welche Sprache der spricht. Aber wenn ich das so höre, dann wird mir einfach bewusst, manches verstehe ich einfach nicht, weil die Sprache junger Menschen doch so besonders ist. Aber man kann ja nachfragen, um zu erfahren, was es denn damit auf sich hat. Dieses Thema vom Glauben erzählen, weitergeben, was mich am Glauben an Jesus Christus bewegt, ist also eins, was gar nicht so einfach zu handeln ist. Unverständlich, unpersönlich, völlig irrelevant. So könnte man das ja beschreiben, was die junge Frau ganz links auf dem Platz sitzend von dem verstand und meinte, was die andere erzählte. Es ist unverständlich, ich kenne die Vokabeln überhaupt nicht, die du gebrauchst. Und ich finde es auch irgendwie nicht sehr einladend, weil es so abgehoben klingt. Und es ist vor allem völlig irrelevant, weil das, was du erzählst, hat mit meinem Leben gar nichts zu tun. Was mir auffällt, wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, ist das, was uns Jörg am Anfang des Gottesdienstes aus der Bibel vorgelesen hat, nämlich dieses Wort von den Sorgen. Alle eure Sorgen werft auf den Herrn. All das, was euch also beschäftigt, was ihr mit euch rumschleppt, das könnt ihr zu Gott bringen. Den könnt ihr ansprechen, dem könnt ihr sagen, so geht's mir, das bedrückt mich und kannst du mir dabei helfen? Warum ist das so wichtig? Weil mir aufgegangen ist, ich bin noch nie einem Menschen ohne Sorgen begegnet. Selbst die ganz Kleinen haben schon Sorgen. Wenn die so laut schreien, dann haben die ein Problem. Und als Eltern weiß man ja, jetzt müssen wir entweder schlafen, Windel wechseln oder was zu essen geben. Die drei Alternativen hast du und eine passt eigentlich immer. Und wenn wir älter werden, haben wir auch noch Sorgen. Die sehen sicher anders aus, aber es gibt ja keinen, der keine Sorgen hat. Und würde ich jetzt mal fragen, was dich in diesen Tagen besonders beschäftigt, würden wir ganz bestimmt einen großen Fächer zusammenbringen dessen, was uns besorgt und was uns beschäftigt. Wenn das Problem also ist, dass vom einen beim anderen nichts ankommt, dann ist es sehr wichtig, dass wir eine gemeinsame Basis finden, a, der Sprache, aber auch der Themen, die uns befassen. Und wenn wir in die Bibel reinschauen und uns diesen Text aus der Apostelgeschichte nochmal anschauen und vergegenwärtigen, dann wird deutlich, dass der Apostel Paulus das so gemacht hat, und zwar immer auf eine ziemlich vergleichbare Art. Wenn er von seinem Glauben an Jesus Christus erzählt hat, gegenüber nicht glaubenden Menschen, Juden oder dem König Agrippa, Griechen, Römern, wenn er das getan hat, dann folgt er darin einem relativ einfachen Muster. Und dieses Muster sieht drei Schritte vor. Und der erste Schritt ist, der Paulus erzählt, wie es war mit seinem Leben, was er getan hat, bevor er Jesus Christus kennenlernte. Dann erzählt er in einem mittleren Teil, wie das war, als er ihn kennenlernte, also als er zu Jesus fand. Und in einem dritten Teil erzählt er dann, wie es mit Christus in seinem jetzigen Leben geht. In diesem dritten Teil erzählt er dann sehr intensiv von Jesus und dem, was er für Jesus, was er für uns getan hat. Und in dem ersten Teil, den wir eben hörten, erzählt er etwas von seiner Lebensgeschichte. Warum ist vom Glauben erzählen so wichtig? Ihr habt das auf eurem Zettel stehen. In Römer 10, Vers 14 heißt es, sie, also die anderen Menschen, sie können sich nur zu ihm, zu Jesus bekennen, wenn sie vorher zum Glauben gekommen sind. Und sie können nur zum Glauben kommen, wenn sie die Botschaft gehört haben. Die Botschaft aber können sie nur hören, wenn sie ihnen verkündet worden ist. Mit anderen Worten, Gott spricht sehr selten vom Himmel selber zu den Menschen, so dass sie ihn hören. Und das wäre ja auch total überraschend für die Menschen, wenn jetzt ständig eine Stimme vom Himmel käme und stell dir vor, du sitzt in der U-Bahn, die Stimme kommt und du fragst dich, für wen ist die jetzt? Keine Ahnung, war ich auch gerade so nicht. Also es wäre merkwürdig. Gott gebraucht also uns als Menschen, um das Evangelium zu weiterzugeben. Er gebraucht dich also von dem Glauben an Jesus zu erzählen. Und er tut das, weil es unter uns Menschen verbindende Elemente gibt. Ein verbindendes Element sind zum Beispiel die Sorgen, die wir alle miteinander teilen. Schaue ich mir die Geschichte von dem Paulus an, dann fallen mir drei Dinge auf. Ihr habt die vier Dinge, die ihr auch gehört habt. Erstens sagt er, ich war ganz stark jüdisch sozialisiert, würden wir sagen. Ich war also im jüdischen Kultus, in der jüdischen Gemeinde zu Hause. Das zweite, was er erzählt von seinem Leben, bevor er Jesus Christus kennenlernte, ist, ich war theologisch sehr gebildet. Ich habe mich also intensiv mit dieser Glaubensrichtung auseinandergesetzt. Das dritte, was er dem Agrippa sagt, ist, ich habe Hass auf Christen entwickelt. Ich habe sie zu Tode gebracht, ich habe sie auspeitschen lassen. Und wenn man das so hört, dann denken wir, denke ich, jetzt, heute, aktuell alle an IS und sagen, oh, das kennen wir irgendwoher. Und wir denken auch sofort, ah, so kann Religion also aussehen. Die Menschen quälen, die Menschen peitschen, sie erpressen, ihnen wehtun, ihnen Gefahr androhen, sie ermorden und sie damit zum Glauben führen. Paulus hat seine Strategie, Menschen für den Glauben zu gewinnen, für den Glauben an den Gott Israels, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, er hat seine Strategie völlig geändert. Von einer gewalttätigen Strategie ist er weggekommen zu einer Versöhnungsbotschaft. Und noch etwas hat sich in seinem Leben damals sehr deutlich gezeigt, nicht nur der Hass auf die Christen, sondern er sagt, bevor ich Jesus Christus kennenlernte, war ich einer von denen, die es ganz genau mit dem Glauben nahmen. Und vielleicht hast du jetzt sofort so eine Assoziation von so einer jungen Dame, die hier sitzt, die so ein bisschen gezirkelt spricht, aber die dir immer vermittelt, ich bin so besonders, ich bin dem Herrn, diesem unsichtbaren Gott, so nah und du bist ja so ganz weit weg. Paulus sagt, so war ich unterwegs, gerecht und selbstgefällig. Wenn ich meine Lebensgeschichte erzähle, bevor ich Christ wurde, dann kann ich mit diesen vier Stichwörtern etwas anfangen. Ich, wie vielleicht auch du, war nicht jüdisch sozialisiert, aber immer christlich sozialisiert. Wenn du dich vielleicht fragst, wie war das, war ich überhaupt einmal nicht Christ, wirst du vielleicht sagen, nee, ich war immer getauft. Ich bin auch früh von meinen Eltern irgendwie auf den Glauben hingewiesen worden. Ich bin früh vielleicht in eine christliche Jugendgruppe gegangen. Vielleicht wurde bei uns zu Tisch gebetet oder es war noch viel, viel mehr. Bei mir persönlich war es so, meine Eltern, meine Mutter war evangelische Christin, mein Vater frei evangelischer Christ. Und meine Eltern haben für meine Wahrnehmung ihren Glauben überzeugend gelebt. Ich war also christlich sozialisiert, aber ich persönlich hatte diesen Glauben nicht von Anfang an. Ich wusste, wie das so geht, aber ich hätte nicht sagen können, das ist mein Glauben. Ich war auch nicht in der großen theologischen Ausbildung. In meinem Leben war es so, dass ich mich dafür zwar interessiert habe, aber doch nicht sehr intensiv. Ich habe mich ehrlich gesagt auch nicht für Christen interessiert. Ich fand Christen auch in der Gemeinde in jugendlichen Jahren eher fremd. Ich hatte eine Clique und diese Clique waren die Jungs und Mädchen aus der Straße und aus der Umgebung und der Schule. Und unter den Leuten habe ich mich wohlgefühlt. Ich war da sehr gerne. Ich war nicht gerne in der Gemeinde. Ich bin auch nie in eine christliche Jugendgruppe gegangen. Meine Mutter sagte mir, Arne, du kannst doch mal mit dem Sohn so, ein Junge aus der Gemeinde, einen Kontakt aufbauen. Das wäre doch ganz nett. Jetzt sage ich, was macht der denn so? Ja, Arne, der bastelt doch diese schönen Steinmännchen. Also der sammelte Steine und bastelte Figuren darauf, klebte die aufeinander und malte die an. Und das war natürlich eine tolle Idee, denn der hatte immer Geld, weil er die Dinger verkaufte. Ich hatte nie Geld. Aber ich dachte, das ist ja nun das Allerletzte. Also Steinmenschen, das waren für mich die Christen, das waren die Jugendlichen, die waren Steinmenschen. Nee, sage ich, Mutti, das ist es nicht. Was ich auch nicht mochte an den Jugendlichen, die meisten waren hochintelligent. Die sprachen in dieser Jugendgruppe ganz viel über Schule und ihre Noten und die waren alle super. Und für mich, das war das zweite Entscheidende in meinem Leben, die Schule war, ja, ich würde sagen, also Steinmännchen, Schule oder erst Schule und dann Steinmännchen, da bin ich mir nicht so sicher. Aber beides war ganz nah beieinander. Konnte ich auch nichts mit anfangen. Ich habe mich da verloren gefühlt, ausgegrenzt und ich dachte, boah, nee, das nicht. Also wie der Paulus so theologisch ausgebildet war, war das für mich nichts. Hass auf Christen habe ich nicht entwickelt, aber doch eine gewisse Gleichgültigkeit, wenngleich ich auch ein Interesse hatte. Das Merkwürdige ist, dass ich lange mit in den Gottesdienst gegangen bin mit meinen Eltern, denn da war noch etwas anderes. Ich wollte zumindest wissen, wie die Erwachsenen so denken und was die so reden. Es hatte auch was Interessantes. Es war so ein Kontrast zu Bram, zu meiner Clique. Da ging es nur um Mofas und Mopeds und Motorräder. Und ich fühlte mich in dieser Gruppe, ich sagte es schon, wirklich wohl. Und wenn du ein scharfes Motorrad oder Moped hattest, dann gehörtest du dazu. Und ich hatte ein ziemlich scharfes Teil. Über dieses Moped sprach man sogar im Freundeskreis, weil das war so heiß frisiert, dass es eigentlich lebensgefährlich war, damit zu fahren. Aber ich habe das gemacht und ich fand es gut. Meinen ersten Motorroller hatte ich mir mit 13 besorgt. Der war weder angemeldet noch versichert. Mit den Dingen war ich immer unterwegs. Und ich fand das Leben irgendwie aufregend. Besser als Stallmännchen. Meine Eltern haben mir Glauben vorgelebt, der für mich überzeugend war. Meine Eltern waren nicht biestig, waren nicht gesetzlich, waren nicht überstülpend. Für mich kam die Zeit, dass ich mich dann fragte, wie geht es denn jetzt mit dir persönlich mit diesem Glauben? Du lebst ja irgendwie so in zwei Welten. Ich mache jetzt mal bei dem Paulus weiter, der erzählt dann zweitens nämlich, wie er zu Jesus Christus gekommen ist. Und das haben wir gehört, das ist diese Damaskus-Geschichte, das Licht, das ihn da umfängt. Er hört die Stimme Jesu, er wird gerufen, er erlebt einen Menschen, der sich gleich um ihn kümmert, der ihm den Heiligen Geist da hilft, den Heiligen Geist zu empfangen. Das erzählt der Paulus und er schreibt den Bibelvers, habt ihr auch auf eurem Manuskript. Diesen Brief schreibt Paulus zum Apostel von Jesus Christus, bestimmt durch den Willen Gottes und dazu beauftragt, das Leben zu verkünden, das uns durch Jesus Christus versprochen ist. Das Leben verkünden. Ich habe damals diesen Bibelvers nicht gelesen, aber das ist eigentlich mein Thema gewesen. Ich wollte das Leben leben. Und was für mich ganz entscheidend war am Leben, und das ist es bis heute geblieben, das ist das Bedürfnis nach Akzeptanz. Leben hat für mich entscheidend etwas mit Akzeptanz zu tun. Also wie in dem Theaterstück, die können sich irgendwie nicht so gut akzeptieren, weil sie so jeder so sein Bild vom anderen hat. Als ich zum Glauben an Jesus Christus kam, war dieses Thema Akzeptanz für mich entscheidend. Denn ich fühlte, dass meine Clique, mein Motorrad und so weiter, das war irgendwie immer so, naja, für den Arne müssen wir beten. Der ist da mit diesen Leuten unterwegs. Und was der so macht, wenn es dunkel ist, wissen wir auch nicht. Wo haben die über die neuen Mopeds her? Und die neuen Kennzeichen. Ich meine, das waren wichtige Fragen. Aber die Sorge der Leute war, ich hatte immer so den Eindruck, ich bin einer, um den man sich nur Sorgen machen muss. Und ich fühlte mich nicht akzeptiert. Und deswegen ist es mir heute nach wie vor sehr wichtig, Menschen zu akzeptieren, so wie sie sind. Die sind anders als ich, aber deswegen sind die ja auch okay. Und ich wünsche mir das nach wie vor, dass ich akzeptiert bin in der Art, wie ich bin. Die muss man nicht unbedingt mögen, aber man muss doch vielleicht, kann man sich dazu durchringen zu sagen, jo, doch, der ist ein Mensch. Und das haben wir wieder gemeinsam. Ich bin auch einer. Also Akzeptanz. Mich und Menschen stehen lassen, das war mir damals schon wichtig. Und ist es geblieben. Und wie bin ich zum Glauben gekommen? Weil mir deutlich wurde, ich suche Akzeptanz und finde sie weder so richtig in der Gemeinde, in dieser Jugendgruppe, in die ich da nicht ging, noch finde ich die auch in meiner Clique, das habe ich da auch gemerkt, in dieser Clique warst du letztlich akzeptiert, wenn du dich so gabst, wie man erwartete, dass du sein solltest. Das war nicht immer gut. Man gehörte dazu, indem man so ein bestimmtes Image hatte. Und je cooler das war und je abgedrehter, desto besser. Aber das war es auch noch nicht, was ich wünschte, nämlich quasi so, wie ich bin, akzeptiert sein mit den verschiedenen Personenanteilen, die es da gibt. Und dann stellte ich fest, dass das bei Jesus, ich las durchaus die Bibel, wenigstens immer wieder, und da habe ich was festgestellt, Mensch, dieser Jesus, das ist doch offensichtlich noch was anderes, was in diesem Paket Glauben drinsteckt. Nämlich, hier ist einer, der dich grundlegend, grundsätzlich akzeptiert. Es hat lange gedauert, bis ich das verstanden habe. Ich habe mich mit 18 taufen lassen. Ich glaube, ich hatte es da immer noch nicht so ganz verstanden. Bei mir war das also nicht so Damaskus, boom, Himmel auf, super, ich weiß, was ich mache. Bei mir war das mehr so stufenweise. Ich war getauft und dann entwickelte sich mein Glauben aber weiter. Und zwar so, dass mir immer mehr deutlich wurde, Jesus ist wirklich großartig. Einer, der Menschen akzeptiert, einer, der in einer ganz besonderen Weise Menschen begegnet ist, dem will ich nachfolgen. So will ich sein, diesem Bild ähnlich werden. Ich habe mich dann also, wie gesagt, taufen lassen und war damit ganz glücklich. Und ich bin damit eigentlich auch glücklich geblieben. Wenngleich ich feststelle, dass nach wie vor, wenn wir jetzt schauen, wie das Leben heute mit Jesus ist, ich feststellen muss, das Leben ist immer noch mein Glaubensleben in Entwicklung. Und ich weiß nicht, wohin ich mich entwickeln werde, aber ich vertraue darauf, dass dieser Jesus Akzeptanz für mich hat bis zu meinem Lebensende. Paulus spricht in dem nächsten Vers, 2. Timotheus 1,10, von der Gnade. Jetzt aber ist diese Gnade offenbar geworden. Und auf diese Gnade vertraue ich, dass also Gott mich ansieht und keinen Katalog durcheckt und sagt, das musst du tun, sondern dass er mir einfach etwas zusagt. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Du bist mein. Du gehörst zu mir und ich bin für dich. Jetzt ist aber die Gnade offenbar geworden, als Jesus Christus, unser Retter, auf die Erde erschien. Er hat dem Tod die Macht genommen und das unvergängliche Leben ans Licht gebracht. Darum geht es in der guten Nachricht. Das hat mich überrascht, weil ich feststelle, wir hatten das eben Halbzeit, die Menschen über 50. Ich weiß nicht, ob wir noch die Hälfte vor uns haben, Jörg, aber schauen wir mal. Auf jeden Fall fällt mir auf, dass dieses Thema für mich sehr wichtig wird und bedeutend. In dem ersten Vers aus dem Timotheus 1 schreibt der Paulus, dazu beauftragt, das Leben zu verkünden, das uns durch Jesus Christus versprochen ist. Und in dem Vers 10 präzisiert er das, er hat dem Tod die Macht genommen und das unvergängliche Leben ans Licht gebracht. Darum geht es in der guten Nachricht. Also die Frage, worum geht es überhaupt? Und wenn ich mir dieses durch Jesus versprochene Leben anschaue, dann fällt mir ein Gespräch mit anderen Menschen auf, und vielleicht geht es dir auch so, ich kann von dem erzählen, was mir wichtig ist, und manchmal fühle ich mich völlig unverstanden von anderen, weil denen sind ganz andere Dinge wichtig. Das ist so, wir verfehlen uns. Wir wissen nicht so richtig, wovon wir einander reden, wo wir uns quasi begegnen. Ich glaube, es ist wichtig, diese gemeinsame Mitte zu finden, in der man sich begegnen kann. Die Sorgen, hatte ich schon genannt, ist ein Element. Die Akzeptanz ist ein anderes Element. Ich glaube, jeder Mensch möchte akzeptiert sein. Man kann auch sagen, jeder Mensch möchte geliebt sein. Das willst du doch auch. Ich glaube, das singt Helene Fischer. Und wenn du gerade mit jemandem sprichst, der Helene Fischer mag, Hand hoch. Ja, meine ich doch. Ja, aber jetzt mal ehrlich. Also wir sind hier Christen. Und die sind ehrlich. Also Helene Fischer, das ist diese nette blonde Frau. Also die da von eben singt, das möchtest du doch auch geliebt sein. Wer will das nicht? Das stimmt. Also so gemeinsame Themen. Der Paulus spricht nun von einer Sache, die ich beachtlich finde, nämlich davon, dass es im Evangelium darin geht, dass er uns ein unvergängliches Leben versprochen hat. Und dieses unvergängliche Leben, das möchte ich jetzt mal aufmalen. Und zwar habe ich mir überlegt, ich wollte euch vielleicht, wir sind ja bei der Frage, die uns befasst, wie kann man denn vom Glauben reden, wie mache ich das denn? Und ich glaube, man kann das ziemlich einfach machen. Man braucht dafür meines Erachtens 3 Bibelstellen. Und die kann man sich merken. Erste Bibelstelle. Auf dieser Seite steht ich, du und wir. Also wir alle, wir sind Menschen. Und die Bibel sagt, dass alle diese Menschen, das habt ihr auf eurem Zettel stehen, das steht in Römer 3, Vers 23, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat. Römer 3, Vers 23. Ich glaube, man muss dieses Wort noch ein bisschen erläutern, damit es verstanden wird. Was heißt, alle haben die Herrlichkeit verloren? Ich denke, wenn wir eine Gemeinsamkeit suchen unter uns, dann fällt uns auf, dass wir alle uns noch etwas anderes für unser Leben wünschen. Also jeder von uns kann sich daran erinnern, dass er auch mal Mist gemacht hat. Oder? Jeder von uns hat eine Erinnerung daran, dass er mal schuldig geworden ist an irgendeinem Menschen. Und die meisten von uns haben auch eine Erinnerung daran, dass sie sich selber was schuldig geblieben sind. Und das ist das, was Römer sagt, 3, Vers 23, sie haben die Herrlichkeit verloren. Wir könnten auch sagen, sie haben die Beziehung zu Gott verloren. Gott steht hier, der vielen unbekannt ist, aber viel darüber gesprochen wird. Wie hat man diese Beziehung zu Gott verloren? Keine Beziehung kann man haben zu Gott durch Leugnung. Also indem du sagst, Gott gibt es überhaupt nicht. Es kann dein Gesprächspartner, vielleicht du selber sagst das hier heute Morgen, nee, ist ja gar nicht bewiesen, dass es gibt, Gott gibt. Gut, Milliarden von Menschen glauben, dass es irgendeinen Gott gibt, aber bewiesen ist es damit natürlich nicht, klar. Es kann auch sein, das ist eine ganz andere Art, von Gott fern zu sein. Davon erzählt der Paulus, nämlich durch religiösen Eifer. Das ist interessant. Auch Jesus erzählt oft davon, dass die sehr frommen Pharisäer ganz weit weg sind von Gott. Religiöser Eifer kann also etwas sein, das dich hindert, wirklich Jesus Gott zu begegnen. Ein drittes Element ist Desinteresse. Interessiert mich alles nicht. Habe ich nichts mit zu tun? Desinteresse, Gleichgültigkeit. Und ein letzter Weg, um keine Beziehung zu Gott zu haben, ist einfach, ich bin unentschieden. Das war, habe ich euch eben erzählt, bei mir lange so. Irgendwie fand ich das interessant, aber auch wieder nicht. Die Menschen fanden ihn nicht so cool, Jesus aber doch. Und ich war unentschieden. Und in dieser Unentschiedenheit hatte ich keine wirkliche Beziehung zu Gott. Wenn wir in der Bibel lesen, dann sehen wir, dass zwischen uns, dir, mir und uns, ein Graben besteht in der Beziehung zu Gott. Also, davon erzählt Römer 6, Vers 23, der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns unverdient aus reiner Gnade, den Begriff hatten wir eben schon einmal, ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und hier ist wieder vom ewigen Leben die Rede. Also was mir auffällt, ist, wenn wir über den Glauben mit Menschen reden, wenn ich mit anderen darüber erzähle und mich nur bei meiner Lebensgeschichte aufhalte, sagen die, es ist ja eine interessante Geschichte. Aber ich kann dir auch meine Geschichte erzählen, die ist vielleicht genauso interessant oder noch viel spannender. Also das Eigenerleben ist letztlich austauschbar. So ähnlich ist es auch mit den Religionen. Wir sprechen mit Menschen, die sagen, du glaubst an den Gott, ich glaube an einen anderen Gott. Patt. Der entscheidende Punkt deswegen ist, dass wir den Glauben, und so möchte ich meinen Glauben bezeugen, in Hinsicht nicht nur auf das, was hier passiert, das ist wichtig, aber nicht allentscheidend. Und da finde ich mich in einer Veränderung meines Denkens vor, dass ich sage, was ist denn wirklich entscheidend wichtig? Und ich glaube, wirklich entscheidend wichtig ist das, was der Paulus hier sagt, nämlich, dass wir ewiges Leben durch Jesus Christus haben. Also durch den Glauben an ihn ewig leben werden. Denn Römer 6, Vers 23, kann man sich also gut merken. Römer 3, 23, Römer 6, 23. Ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis und dann brauche ich, ist gut, hilfreich. Der Paulus sagt, der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Man könnte auch sagen, der Tod, die Sünde zahlt immer bar aus. Wir werden alle sterben. Und das ist noch eine Gemeinsamkeit, die wir haben. Alle Menschen werden sterben. Da kann keiner sagen, nee, ich nicht. Da kann ich nur sagen, gut, wir sprechen uns in 70 Jahren nochmal wieder. Also das ist nun mal wirklich definitiv. Und auch das ist wieder etwas Gemeinsames, Verbindendes unter allen Menschen. Das ist also ein Faktum. Das ist einfach Fakt. Was nicht so eindeutig ist, ist die Frage, gibt es den, immer noch nicht geklärt, und gibt es, neu gelernt, ein ewiges Leben? Kann sein, kann aber auch nicht sein. Ich denke manchmal daran, wie ist das denn, wenn ich sterbe, ich werde vom Bus erwischt, bin tot, keine Ahnung, was mir passiert, irgendwann wird es soweit sein, und wenn ich dann nicht wieder aufwache? Wenn also die Recht haben, die sagen, du verwitterst, fertig. Das Erste, was mir dazu einfällt, ich werde das nie wissen, dass da nichts mehr ist. Denn ich habe dann ja kein Bewusstsein mehr. Das Zweite, was mir dazu einfällt, ist, würde ich mein Leben heute anders leben, wenn es kein Leben nach dem Tod gäbe? Und als Christ möchte ich sagen, nein. Ich lebe mein Leben deswegen so, wie ich es lebe, weil ich das Leben liebe und weil ich es gut finde, so zu leben. Und ich denke, ich würde nicht anders leben wollen, als so, wie ich lebe. Und wenn in meinem Kopf oder Herzen dieser Gedanke auftaucht, der sagt, hör mal, du könntest noch was ganz anderes machen, dann sage ich mir selber nicht, nee, ich sei bloß still, alter Adam, reg dich nicht. Also der alte Adam ist der Mensch, der Jesus Christus nicht kennt. Reg dich nicht, halt bloß den Mund, sondern ich schaue mir das an und sage, was ist es für ein Bedürfnis, das dich da verlockt? Das Dritte, wenn ich mir vorstelle, ich wache auf nach dem Tod und es gibt Jesus Christus tatsächlich und ich bin von Gott auferweckt zum ewigen Leben, dann würde ich sagen, Treffer. Super, absolut gut. Und dem Menschen, der das nicht glaubt, da würde ich sagen, nicht so gut gelaufen. Also, Patt ist okay, 50-50 ist in Ordnung. Aber wenn Jesus Christus tatsächlich von den Toten auferstanden ist und wenn das wirklich das Ziel des Evangeliums ist, wie das der Apostel Paulus sagt, dann geht es entscheidend darum, dass auch wir dieses ewige Leben haben sollen. Und darauf freue ich mich, darauf warte ich, das glaube ich. Wie komme ich dahin? Nicht durch eigene religiöse Praktiken, hier religiöser Eifer, sagt der Paulus, habe ich alles versucht, bringt's nicht, sondern der Christus ist mir begegnet. Weil das zentral ist, kriegt er auch eine andere Farbe. Der Jesus Christus ist mir begegnet und der hat mit seinem Leben mir gezeigt, wer dieser Gott ist. Und er hat mir eine Brücke gebaut, durch die ich zu diesem Gott hingelangen kann, über ihn. Ewiges Leben, sagt der Apostel, ist das, worum es im Evangelium geht, ein unvergängliches Leben. Das ist die gute Nachricht. Und das führt mich hin zu diesem unvergänglichen Leben, der Gott, der unvergänglich ist, schenkt auch mir unvergängliches Leben und das schenkt er auch dir, das schenkt er jedem, denn Offenbarung, wir haben dieses Bibelwort eben schon gehört, Offenbarung 3, Vers 20, da heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Türe öffnet, werde ich bei ihm einkehren. Ich werde mit ihm Gemeinschaft haben, also Mahlgemeinschaft halten, und er mit mir. Jörg hatte uns eben schon gesagt, es ist entscheidend, die Tür aufzutun unsererseits. Gott hat sie durch Jesus längst geöffnet. Und die Einladung zum Glauben meiner Lebensgeschichte ist, ich bin total froh darüber, dass ich diesen Glauben gefunden habe. Und bei dem, was in meinem Jetztleben an Fragen ist und was gut ist und auch weniger gut, das ist alles nichts im Vergleich zu dem, was durch Jesus Christus uns geschenkt wird nach Ende unseres Lebens. Und darauf freue ich mich. Und ich fände es super, wenn wir am Ende alle die Augen aufmachen nach unserem Tod und sagen, wow, dieser Raum ist echt hell erleuchtet. Und ich erkenne einen, den ich noch nie gesehen habe, aber immer daran geglaubt. Und jetzt sehe ich ihn, wie er wirklich ist. Jesus Christus, Gottes Sohn. Amen.
Ja, ich möchte alle einladen, jetzt mit uns ein paar Lieder zu singen, in die Anbetung zu kommen. Und wer möchte, kann gerne dazu aufstehen. Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm, so wie du bist und bete an. Komm, so wie du bist vor dein bekennen als Gott. Jeder wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm,
Jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm, so wie du bist und bete an. Komm, so wie du bist vor deinem Gott. Komm. Jede Zunge wird dich bekennen als Gott. Jeder will sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit ihm gehen. Jede Zunge wird dich bekennen als Gott. Jeder wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit.
Schmerz.
verstehe, du warst schon da.
Das Blut Jesu, das gebe dir mein Leben und was mich bewegt. Allein deiner Gnade genügt.
Nehmen wir jetzt ein paar Minuten für Gebet. Ich schließe ab und dann singen wir weiter. Ich danke dir, Gott, dass du uns alle eigenartig gemacht hast. Nicht komisch, sondern wir sind alle anders. Wir sind Individuen. Und du hast für uns in jeder Beziehung etwas gut für uns. Du kommst zu uns, wie wir sind. Du akzeptierst uns. Danke aber auch, dass wir genug Gemeinsamkeiten haben, dass wir über dich austauschen können. Wir können einander verstehen. Und wir können zusammenkommen und dich anbeten.
Thank you.
wir haben einen großen Gott, einen ewigen Gott. Werft alle Sorgen auf ihn. Das haben wir heute gehört. Und wenn wir die Tür öffnen, dann werden wir ihn erleben. Und die Kraft bekommen wir von seinem Segen. Und wir hören jetzt auf ein Segenslied, das uns die Band zusingt. Und falls jemand Gesprächsbedarf hat, der ist herzlich willkommen, auch heute Morgen hier vorne links auf den Bänken Platz zu nehmen. Dort können Gespräche geführt werden.
Die Hille gab mir gerade eine gute Anregung, nämlich seine eigene Geschichte erzählen, so ähnlich wie ich das gemacht habe. Das könnt ihr heute am Mittagstisch mal üben mit euren Kindern. Die haben nämlich das gleiche Thema und das ist ja total spannend. Überlegt da einfach mal, wie erzähle ich davon, wie ich zum Glauben gekommen bin.
Hören auf den Segen.
Und erfülle dein Herz mit seinem Licht.